Ich habe heute in der Früh Karl Nehammer zuerst und dann auch Andreas Babler darüber informiert, dass wir NEOS die Verhandlungen zu einer möglichen Dreierkoalition gemeinsam mit Schwarz-Rot nicht fortsetzen werden.
Das neue Jahr ist noch keine Woche alt, als die Chefin der liberalen NEOS, Beate Meindl-Reisinger, Österreich mit diesen Worten endgültig in eine politische Krise stürzt. Die Koalitionsverhandlungen zwischen den NEOS, den Sozialdemokraten und der Volkspartei, sie sind gescheitert.
Sie meinte da eben, es waren keine Reformen möglich mit den anderen. Es waren die großen Würfe nicht möglich. Man kam nicht mehr voran.
Die NEOS wollen lieber gar nicht regieren, als noch mehr Kompromisse zu machen. Und auch ÖVP und SPÖ beenden kurz darauf die Gespräche.
Die ÖVP um den Parteivorsitzenden Nehammer bricht die Gespräche ab. Der Kanzler zieht Konsequenzen.
Ich werde mich als Bundeskanzler und auch als Parteiobmann der Volkspartei in den nächsten Tagen zurückziehen und einen geordneten Übergang ermöglichen.
Und dann geht Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Schritt, den er eigentlich um jeden Preis verhindern wollte.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs könnte eine Regierung kommen, die von der rechtsextremen FPÖ angeführt wird. Und nicht wenige im Land fürchten sich vor einem Ende der Demokratie.
Wir wollen keinen rechtsextremen Bundeskanzler in Österreich. Wir halten einen rechtsextremen Bundeskanzler für eine konkrete Bedrohung für die Republik.
Man erwartet, dass die Entwicklung der letzten 15 Jahre in Ungarn nun auch in Österreich beginnt. Herbert Kickl hat ja mehrfach gesagt, Viktor Orban, das sei ein Vorbild.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria rekonstruieren wir, wie Österreich ins politische Chaos gestürzt ist. Wir wollen wissen, woran die Verhandlungen zwischen NEOS, SPÖ und ÖVP wirklich gescheitert sind und wer womöglich im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Und ob Österreich jetzt tatsächlich einen rechtsradikalen Bundeskanzler bekommt.
Das Drama rund um die Koalitionsverhandlungen hat eigentlich nicht erst letzte Woche begonnen, sondern schon kurz vor Weihnachten. Antonia und ich hatten es uns gerade in Berlin bzw. Wien mit Keksen und Punsch gemütlich gemacht und uns auf die wohlverdiente Weihnachtspause gefreut. Da gingen plötzlich aufgeregte Nachrichten in unserer WhatsApp-Chatgruppe hin und her.
Ja, vor allem unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Standard-Redaktion waren ziemlich in Alarmbereitschaft. Denn offenbar, also so hat man es aus Verhandlerkreisen gehört, standen die Koalitionsgespräche zwischen Volkspartei, Sozialdemokraten und liberalen NEOS schon da kurz vorm Platzen.
Wir haben das damals dann auch schon groß berichtet im Standard, dass da einiges am Wackeln ist, dass wir eigentlich aus allen Parteien hören, dass es relativ schlecht läuft, dass die entscheidenden Fragen nicht geklärt werden können.
Unsere Kollegin Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard, hatte sich quasi schon darauf eingestellt, ihren Weihnachtsurlaub wieder zu canceln. Und auch wir beim Podcast haben schon die Szenarien einer Staatskrise zu Heiligabend durchgespielt. Denn es hat geheißen, ÖVP, SPÖ und NEOS können sich vor allem beim Haushalt einfach auf keinen gemeinsamen Weg einigen.
Das Grundproblem: die neue österreichische Regierung muss ein Budgetloch in Milliardenhöhe stopfen. Nur wie das passieren soll, da gehen die Vorstellungen der drei ungleichen Verhandler weit auseinander. Wir hatten darüber ja auch schon im Dezember berichtet.
Aber am Freitag vor Weihnachten, ganz spät am Abend, konnte dann zumindest nochmal eine vorläufige Einigung erzielt werden. Die Verhandler haben damals beschlossen, dass man das Budget auf 7 Jahre sanieren möchte. Also zumindest ein kleiner Teilerfolg, worauf man sich mal einigen konnte. Und so ging es dann über die Feiertage mit den Verhandlungen weiter auf unterschiedlichen Ebenen. Und auch die Parteichefs bzw. die Parteichefin haben sich nochmal zusammengesetzt.
Was zu diesem Zeitpunkt schon bekannt ist, vor allem die Chefin der NEOS, Beate Meindl-Reisinger, steht massiv unter Druck. An der Basis steigt der Unmut darüber, dass sich die Liberalen in den Verhandlungen offenbar mit keinem ihrer vielen Reformprojekte richtig durchsetzen können.
Und auch innerhalb der NEOS hat sich eine Fraktion gebildet unter mehreren Spitzenfunktionären der Liberalen, die massiv skeptisch waren und immer mehr skeptisch wurden, ob die NEOS in einer solchen Koalition tatsächlich etwas zu gewinnen haben, weil die Verhandlungen ebenso schwer gelaufen sind.
Die Sozialdemokraten lassen indes nach außen dringen, dass sie sich bei ihrer Forderung nach vermögensbezogenen Steuern die Zähne ausbeißen. Vermögenssteuern oder eine Erbschaftssteuer lehnen sowohl Volkspartei als auch NEOS strikt ab.
Und trotzdem setzen sich die drei Parteichefs und Verhandlerinnen auch über die Feiertage weiter zusammen, um noch irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen.
Da das beschreiben eigentlich alle etwas unterschiedlich, kam es erst zu ein paar kleineren Erfolgen, dann aber auch wieder zu Rückschlägen.
Die NEOS werden später behaupten, sie hätten sich mit der SPÖ auf eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters, also des Rentenalters, geeinigt. Danach sei die SPÖ aber wieder zurückgerudert. Die SPÖ bestreitet das und behauptet, es hätte nie eine Einigung gegeben.
Jedenfalls wird die Stimmung unter den Verhandlern immer feindseliger. Die NEOS werfen dem SPÖ-Chef Andreas Babler später vor, er sei destruktiv und cholerisch aufgetreten, was der ganz anders sieht.
Also am Ende, glaube ich, war es ein großes Schlamassel und es gab kein Vertrauen mehr unter den Beteiligten zueinander oder zumindest in der größeren Gruppe nicht mehr, wer jetzt eigentlich welches Verhandlungsmandat hat und wer welche Agenda verfolgt.
Am Freitagvormittag vergangener Woche zieht die NEOS-Chefin die Reißleine.
Trotz intensiver Verhandlungen, die wir auch wirklich gestern wieder bis weit in die Nacht geführt haben und glauben Sie mir auch intern noch weiter besprochen haben, konnte kein Durchbruch mit Schwarz-Rot erzielt werden. Und für grundsätzliche Reformen gab es mehrfach diese Woche ein Nein.
Die NEOS steigen aus. Doch noch sind die Verhandlungen damit nicht komplett gesprengt. Immerhin hätten auch Volkspartei und Sozialdemokraten ganz knapp eine Regierungsmehrheit. Und eine sogenannte Große Koalition, die gab es in Österreich ja schon sehr oft.
Beide Parteien setzen sich am nächsten Tag also nochmal gemeinsam an einen Tisch.
Das Problem an den Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ war, dass durch den Ausstieg der NEOS die Grundproblematik nicht verändert wurde. Denn es standen ja nicht die NEOS irgendwie zwischen den beiden und im Weg, sondern es standen ÖVP und NEOS in den meisten Steuerfragen auf der einen Seite und die SPÖ auf der anderen.
Die Lage ist offenbar völlig festgefahren. Niemand scheint mehr bereit, sich noch einen Schritt auf das andere Lager zuzubewegen. Wer da genau welche Verantwortung trägt, dazu unterscheiden sich später die Aussagen.
Die Volkspartei unter Karl Nehammer verbreitet, es sei vor allem Andreas Babler gewesen, der nicht bereit gewesen wäre, sich von seinen linken Parteiideologien zu lösen. Andreas Babler dagegen behauptet, die ÖVP hätte irgendwann gar kein Interesse mehr an einem Kompromiss gezeigt.
Er hat gesagt, es war irgendwie sehr stark spürbar, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass Nehammer bei den Verhandlungen zuletzt am allerletzten Tag, in der allerletzten Runde nicht mehr das Heft in der Hand hatte.
Unsere Kollegin Petra Stuiber aus der Chefredaktion des Standard hat den Vorsitzenden der Sozialdemokraten vor ein paar Tagen zum Interview getroffen. Man merkt ihm laut ihr an, dass ihn das Scheitern der Verhandlungen ziemlich mitgenommen hat.
Andreas Babler wirkte auf mich erschöpft, das muss man schon sagen, sehr gedämpft auch.
Aus Bablers Sicht haben sich am Ende in der Volkspartei die Kräfte durchgesetzt, die von Anfang an skeptisch waren, was eine Dreierkoalition angeht, die sowieso eine Zusammenarbeit mit der rechtsradikalen FPÖ befürwortet hätten. Diese Kräfte, so schildert es Babler, hätten plötzlich in den Verhandlungen die Oberhand gewonnen.
Auf einmal saß da ein Mann aus der Wirtschaftskammer dabei, der Generalsekretär, der neue, aus Oberösterreich kommende, der immer als Verbinder galt zur FPÖ und der auch als möglicher Nehammer-Nachfolger gehandelt wurde. Der saß plötzlich dabei, obwohl er eigentlich gar nicht Mitglied dieser Runde war, hat das Wort ergriffen, war relativ offensiv.
Und nicht nur Babler, auch politische Beobachter sagen, dass es ganz besonders der Wirtschaftsflügel der ÖVP ist, der offenbar lieber eine Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ sehen würde. Denn vor allem in Steuerfragen gibt es viele gemeinsame Punkte im Wahlprogramm der beiden Parteien.
Ich kann es nicht ganz verstehen aus Wirtschaftssicht, denn das wird auch große Nachteile haben und das wird auch große Schwierigkeiten hervorbringen. Aber kurzfristig sieht man, dass die FPÖ Steuererleichterungen für Unternehmen versprochen hat.
Während die SPÖ ja eben neue Steuern erheben wollte, zum Beispiel für Vermögende. Der Pro-FPÖ-Flügel liefert sich also innerhalb der Volkspartei einen Machtkampf mit dem Lager um Bundeskanzler Karl Nehammer. Der wiederum hatte von Beginn an klargemacht, dass er nicht mit einer Kickel-FPÖ regieren wird.
Allen ist also klar, dass für Nehammer das politische Überleben daran hängt, ob eine Dreierkoalition zustande kommt. Doch zum Ende der Verhandlungen scheint er kaum mehr Rückendeckung zu haben.
Offensichtlich ist irgendetwas passiert, auch nach dem Absprung der Neos, dass sich jene in der ÖVP durchgesetzt haben, die eben nicht rund um Karl Nehammer waren, sondern jene Menschen, die als Wirtschaftsvertreter gelten und die immer schon skeptisch waren. Die haben auf einmal das Ruder übernommen.
Der Absprung der Neos setzt eine Dynamik frei, die auch Nehammer nicht mehr stoppen kann. Einen Tag, nachdem die Liberalen die Koalitionsgespräche verlassen haben, wendet auch er sich mit einem Statement an die Öffentlichkeit.
Heute muss ich Ihnen leider berichten, diese Verhandlungen sind beendet und werden von der Volkspartei nicht fortgesetzt. Es ist augenscheinlich, dass die destruktiven Kräfte in der SPÖ die Oberhand gewonnen haben.
Und dann sagt Karl Nehammer noch einen Satz.
Ich werde mich als Bundeskanzler und auch als Parteiobmann der Volkspartei in den nächsten Tagen zurückziehen und einen geordneten Übergang ermöglichen.
Mit diesen Worten endet die Ära von Karl Nehammer bei der Volkspartei. Überraschend kommt sein Rückzug zu dem Zeitpunkt für niemanden mehr, sagt unsere Kollegin Katharina Mittelstädt.
Man muss sich vorstellen, die FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl hat er ganz explizit ausgeschlossen. Dem hat er de facto als Staatsfeind stilisiert im Wahlkampf. Dass Karl Nehammer mit der FPÖ in Verhandlungen tritt, war ausgeschlossen. Nachdem jetzt mit Neos und SPÖ die Verhandlungen gescheitert sind, hatte Karl Nehammer keine Optionen mehr. Es war klar, dass er gehen muss, um den Weg freizumachen, dass Österreich in irgendeiner Form regierbar bleibt.
In dem Moment ist also noch komplett offen, wie es weitergehen soll. Gibt es Neuwahlen oder will die Volkspartei jetzt doch mit der Kickel-FPÖ sprechen? Aber spätestens mit Nehammers Verlautbarung macht plötzlich ein Name die Runde, der bei uns im Podcast zuletzt vor allem im Zusammenhang mit Ermittlungen und Gerichtsprozessen gefallen ist. Sie kennen ihn.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Während die Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ am Samstag noch liefen, war aus der ÖVP immer öfter zu hören, dass Sebastian Kurz vor einem Comeback stehen könnte, dass es da in der Partei Interesse gäbe, dass auch hohe Vertreter, Landeshauptleute sich dafür aussprechen würden, dass es da eine Bewegung gäbe und dass auch Sebastian Kurz Interesse signalisiert haben soll.
Auch aus dem Umfeld von Sebastian Kurz werden die Gerüchte nicht dementiert. Die Deutsche Bild-Zeitung berichtet, dass Kurz angeblich als ÖVP-Kandidat antreten könnte, falls es zu Neuwahlen kommt.
Schlussendlich stellte sich heraus, Sebastian Kurz hatte zumindest kein Interesse daran, dass er jetzt die ÖVP in Verhandlungen mit Herbert Kickl führt. Ich finde, das ist eigentlich auch wenig überraschend, denn der Mann war ja schon Kanzler. Jetzt ist er irgendwie angeblich sehr erfolgreicher Unternehmer. Und warum sollte er sich jetzt in dieser brenzlichen und nicht besonders lohnenden Situation als Vizekanzler unter Herbert Kickl hergeben? Und somit hat er schlussendlich ganz offensichtlich abgewunken.
Warum Kurz die Gerüchte über sein angebliches Comeback verbreitet oder auf jeden Fall nicht dementiert hat zuerst, das wissen wir nicht. Vielleicht sollte das Ganze so eine Art Stimmungstest sein.
Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Sebastian Kurz irgendwann in seinem Leben in die Politik zurückkehren möchte. Viele auch, die ihn ganz gut kennen, meinen, ja, also irgendwie hat er ja da auch noch eine Rechnung offen. Er fühlt sich ja trotz aller Vorwürfe, die weiterhin bestehen, wie als wäre er damals aus dem Amt geputscht worden. Aber eben die große Frage war, warum sollte er das jetzt tun? Sebastian Kurz ist auch heute erst 38 Jahre alt. Er hat noch genug Zeit, um sein Comeback, wenn er das denn tatsächlich plant, anzugehen. Und somit war es vielleicht dann eine Art Testballon, um zu schauen, wie das alles ankommt. Aber schlussendlich wollte er wohl nicht.
Stattdessen übernimmt in der ÖVP ein anderer die Führung.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren.
Christian Stocker, bislang Generalsekretär der ÖVP. Er soll auf unbestimmte Zeit Parteiobmann, also Parteivorsitzender werden.
Christian Stocker, das sagt eigentlich auch jeder aus der ÖVP, mit dem ich bisher gesprochen habe, ist definitiv kein Kandidat, der jetzt irgendwie Aufbruch in neue Zeiten verheißt.
Stocker war ein enger Vertrauter von Karl Nehammer. Er gilt als klassischer, christlich-sozialer, konservativer und hat, ebenso wie der Ex-Kanzler, in der Vergangenheit immer wieder vor einer FPÖ unter Herbert Kickl gewarnt. Hat ihn eine Gefahr für die Demokratie und Österreichs Sicherheit genannt. Aber jetzt erklärt der neue Parteichef vor der versammelten Presse, was er tun wird, sollte Herbert Kickl die ÖVP zu Verhandlungen einladen.
Wenn wir zu diesen Gesprächen eingeladen werden, dann werden wir diese Einladung auch annehmen.
Es ist eine Wendung um 180 Grad. Bis dahin hat nicht nur Karl Nehammer, sondern die gesamte ÖVP immer ausgeschlossen, mit Herbert Kickl zusammenzuarbeiten. Aber dieses Versprechen an die eigene Wählerschaft bricht plötzlich wie ein Kartenhaus zusammen. Kaum ist Nehammer zur Seite getreten, tut sein Nachfolger Christian Stocker genau das, wovor er selbst vehement gewarnt hat. Er streckt Herbert Kickl die Hand aus.
Er selbst argumentiert das so, dass es eine rein pragmatische Entscheidung sei, dass er da jetzt auch gar nicht herumkomme. Denn wenn jetzt die Verhandlungen gescheitert sind mit SPÖ und NEOS, müsse die ÖVP ja de facto in Verhandlungen mit Herbert Kickl treten und er werde das machen und er stehe dafür zur Verfügung.
Noch aber hat Österreichs Bundespräsident, dem FPÖ-Chef Herbert Kickl, gar nicht den Auftrag erteilt, eine neue Regierung zu bilden.
Es ist Montag, der 6. Januar. Dreikönigstag, in Österreich ein Feiertag.
Also an dem Tag war bitterkalt. Trotzdem waren da Hunderte, möglicherweise sogar 1000 Menschen, die sich relativ spontan vor der Hofburg versammelt haben.
Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Spiegel und beim Standard. Auch er hat sich an diesem Montagvormittag vor die Hofburg, den Sitz des Bundespräsidenten, aufgemacht. Denn das österreichische Staatsoberhaupt hat Herbert Kickl zu sich eingeladen.
Die Demonstrierenden sind aber keine FPÖ-Anhänger, die ihrem Idol irgendwie zujubeln wollen. Die Menschen dort trotzen den Minusgraden, um gegen einen blauen Bundeskanzler zu protestieren. Aufgerufen hat die jüdische Hochschülerinnenschaft, die Omas gegen Rechts und andere Menschenrechtsorganisationen haben sich angeschlossen.
Sie haben Herbert Kickl, der in einer dunklen Mercedes-Limousine vorfuhr, mit einem Pfeifkonzert begrüßt und blieben dann auch die ganze Zeit während Kickls Besuch beim Bundespräsidenten dann dort und haben skandiert. Teilweise waren die Parolen auch ganz amüsant. Ich habe in Erinnerung, schieß den Kickl auf den Mond, weil dort oben niemand wohnt, zum Beispiel.
Trotzdem ist den Protestierenden überhaupt nicht zum Lachen zumute.
Wir wollen keinen rechtsextremen Bundeskanzler in Österreich. Wir halten einen rechtsextremen Bundeskanzler für eine konkrete Bedrohung für die Republik.
Es gibt 128 FPÖ-Einzelfälle mit Rechtsextremismus gibt es und mehr als 225 FPÖ-Rechtsextremismus-Verflechtungen, die alle aufgezählt sind, einzeln.
Eine Umfrage des Senders Puls 24 hat diese Töne eingefangen. Und auch unser Kollege Oliver Dasgupta trifft an diesem Tag viele, die richtig Angst haben.
Ich habe dort wirklich verzweifelte Menschen erlebt, die teilweise geschluchzt haben, die völlig aufgelöst waren. Einer erzählte mir sogar, dass er ans Auswandern denkt.
Herbert Kickl lässt diese Demo nach außen hin kalt. Er fährt vor und schreitet im Anzug zum Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Eine Stunde lang unterhalten sich die beiden. Dass Kickl van der Bellen schon als senile Mumie bezeichnet hat, dürfte wahrscheinlich nicht zum Gesprächsklima beitragen.
Nach dem Termin gibt es von Kickl kein Statement, aber vom Präsidenten.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und sich für unsere Demokratie interessieren.
In der Standardredaktion nennen einige Kolleginnen und Kollegen Alexander van der Bellen spaßhalber den Erklärbär der Nation, weil er immer dann, wenn es in der Republik brenzlig wird, ein Statement abgibt und dabei immer noch einmal alles, wirklich alles, ganz genau nacherzählt. Auch an diesem Tag klärt er noch einmal, was denn seit der Wahl jetzt eigentlich passiert ist und warum wir gerade in dieser Situation stecken.
Für eine Mehrheit im Nationalrat, zur Erinnerung, müssen angesichts des Wahlergebnisses zwei der drei größeren Parteien kooperieren.
Van der Bellen erklärt, warum er damals den Regierungsauftrag an Karl Nehammer von der ÖVP vergeben hat und eben nicht an Herbert Kickl von der FPÖ, obwohl der ja mit 29% Erster bei der Wahl war.
Karl Nehammer hat daraufhin versucht, mit der SPÖ und den NEOS eine Dreierkoalition zu bilden. Und wie Sie wissen, sind diese Verhandlungen gescheitert. Herr Nehammer ist zurückgetreten und wie wir alle miterlebt haben, hat die ÖVP ihr kategorisches Nein zu einer Koalition unter der Führung von Herbert Kickl aufgegeben.
Van der Bellen muss bei der Pressekonferenz eingestehen, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Und auch wenn er sehr beherrscht wirkt, merkt man, dass ihm der nächste Satz nicht leicht fällt.
Herr Kickl gaut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Es ist der erste Schritt hin zu dem, was den Menschen vor der Hofburg so große Angst macht. Einem Kanzler Kickl und wie der die Republik umbauen könnte.
Es gab ein Schlagwort, nämlich Urbanisierung. Man erwartet, dass die Entwicklung der letzten 15 Jahre in Ungarn nun auch in Österreich beginnt. Herbert Kickl hat ja mehrfach gesagt, Viktor Orban, das sei ein Vorbild. Und nun war die Erwartung ganz klar zu vernehmen, der wird an die freie Presse rangehen, gerade an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, will den ORF zerschlagen. Und auch die große Sorge, dass die Justiz nicht mehr so agieren kann, dass dort der politische Einfluss ganz stark ist, gerade wenn es um möglicherweise laufende Verfahren geht gegen Akteure aus der FPÖ. Da gibt es ja einige.
Genau aus solchen Bedenken heraus hatte Bundespräsident Van der Bellen ja gezögert, Herbert Kickl den Regierungsauftrag zu erteilen. Jetzt aber sieht er ganz offensichtlich keinen anderen Weg mehr.
Ich denke, der Bundespräsident würde sagen, wenn er hier säße, dass er doch wirklich alles versucht hat und alle möglichen Brücken gebaut hat und alle Möglichkeiten geschaffen hat, aber dass er jetzt einfach nicht mehr umhin kann.
Nach dem Aus der Dreierverhandlungen blieb eben nur noch die Variante blau-schwarz offen, sagt unsere Kollegin Petra Stoiber. Und um das Land nicht ins politische Chaos zu stürzen, hat sich Van der Bellen eben entschieden, diese Option nicht mehr zu blockieren.
Er hatte eigentlich mittlerweile überhaupt keinen Spielraum mehr und er hat, glaube ich, das getan, was er tun musste, um eine noch größere Staatskrise abzuwenden, wieder Neuwahlen zu provozieren, für die außer der FPÖ keine Partei mehr Geld hat, wo die Kassen nicht gefüllt sind, wo wir ein EU-Defizitverfahren zu erwarten haben.
In so einer Situation würden Neuwahlen das Land womöglich handlungsunfähig machen, meint unsere Kollegin. Van der Bellen hat sich die Entscheidung offensichtlich nicht leicht gemacht. Und er wird dafür auch in Teilen der Bevölkerung scharf kritisiert. Aber einer ist jedenfalls ausnahmsweise mal zufrieden mit der Entscheidung des Präsidenten. Herbert Kickl nimmt den Regierungsauftrag an.
Zuerst einmal ein ganz, ganz herzliches Grüß Gott von meiner Seite und ein großes Dankeschön, dass Sie heute und jetzt hier bei uns dabei sind und diese Erklärung verfolgen.
Am Dienstag tritt der FPÖ-Parteichef vor die Presse. Und eine erste Message hat Kickl schon gesendet, bevor der Termin überhaupt losgegangen ist. Mehrere Journalisten vom Nachrichtenmagazin Profil und von der französischen Nachrichtenagentur AFP durften nämlich gar nicht an der Pressekonferenz teilnehmen. Angeblich aus Platzgründen. Auch Fragen sind keine zugelassen. Jetzt aber sitzt Herbert Kickl, ziemlich zufrieden aussehend und wie so oft im blauen Anzug, vor den versammelten MedienvertreterInnen. Er holt zum Rundumschlag gegen die alte Regierung aus und bringt auch gleich sein Misstrauen gegenüber seinem möglichen neuen Koalitionspartner, der ÖVP, zum Ausdruck.
Viele haben mir gesagt, Achtung, Vorsicht, die meinen es sicher nicht ehrlich. Die spielen ein falsches Spiel. Die haben das Ziel, euch ausrutschen zu lassen. Das habe ich sehr, sehr oft auch gehört in diesen letzten Stunden. Ich habe zuerst auch gedacht, ich höre nicht richtig. Eine solche Kehrtwende tatsächlich ernst gemeint hinzulegen, wie wir das von der neuen ÖVP-Parteispitze vor 2 Tagen erlebt haben.
Und noch etwas macht Kickl ganz deutlich, dass er nicht um jeden Preis regieren will.
Dann gibt's eben Neuwahlen. Wir sind dafür gerüstet.
Während der ganzen Pressekonferenz klingt Kickl eigentlich ziemlich ruhig. Es ist nicht diese harte Rhetorik, die wir sonst von ihm kennen. Aber zwischen den Zeilen kann man aus der Ansprache doch ziemlich deutlich eine Drohung heraushören. Und zwar in Richtung ÖVP. Die Volkspartei braucht sich in den Koalitionsverhandlungen ja nicht einbilden, der FPÖ die Bedingungen diktieren zu können, so lautet der Tenor. Herbert Kickls ausgestreckte Hand ist eigentlich eine ausgestreckte Faust, so schreibt sein Kollege im Standard.
Und der ÖVP wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als zähneknirschend einzuschlagen.
Die ÖVP hat nicht nur die Hose ausgezogen, sie haben auch die Unterhose ausgezogen. Sie stehen ganz nackt da. Sie haben eigentlich nichts mehr zu verlieren, außer dass sie bei einer Wahl, die in 3 Monaten stattfinden würde, wahrscheinlich noch mal schlechter abschneiden würden.
Am Mittwoch, dem Tag nach Kickels Pressekonferenz, tritt dann auch der neue ÖVP-Chef Christian Stocker vor die Medienvertreter. In Wien, in der Parteizentrale der ÖVP, empfängt er die Journalistinnen und Journalisten. Stocker, 64 Jahre alt, wirkt relativ gefasst, wenn man bedenkt, dass sich sein Leben in den letzten Tagen doch völlig auf den Kopf gestellt hat.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestern Abend hat mich der Obmann der Freiheitlichen Partei zu einem Gespräch eingeladen. Ich werde dieses Gespräch führen. Das habe ich dem Obmann der Freiheitlichen Partei in einem Telefonat auch mitgeteilt.
Der Startschuss für die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen ist also offiziell gefallen. Aber Stocker versucht auch klarzumachen, dass es für seine ÖVP durchaus Schmerzensgrenzen gibt.
Es muss ehrlich beantwortet werden, ob wir ein konstruktiver und verlässlicher Teil der Europäischen Union sein wollen oder das Gegenteil. Es muss ehrlich beantwortet werden, ob wir uns an der freien Welt orientieren oder an Diktaturen. Und es muss auch ehrlich beantwortet werden, ob wir das Staatsganze über Parteiinteressen stellen wollen.
Die Betonung auf dem Wort ehrlich klingt wie eine Retourkutsche an Kickl, wenn auch eine etwas verzweifelte. Immerhin geht die ÖVP massiv geschwächt in die Koalitionsverhandlungen. Die Punkte, die Stocker anspricht, dürften aber die Aspekte sein, die in den Verhandlungen besonders knifflig werden.
Ich denke, dass da auch Europa ein ganz großer Punkt ist. Die ÖVP galt immer als proeuropäische Partei, auch wenn das ein Bundeskanzler Sebastian Kurz schon auch sehr differenziert gesehen hat und immer wieder mal gegen die Mehrheit in der EU Position bezogen hat. Aber das ist jetzt schon nochmal eine ganz andere Dimension. Mit einer FPÖ, die nicht nur EU-kritisch, sondern zum Teil auch EU-feindlich ist, die das Integrationsprojekt als eine reine wirtschaftliche Zusammenarbeit sieht, die in der Außen- und Sicherheitspolitik einen ganz anderen Weg geht, als in die ÖVP bisher gegangen ist. Und ich bin schon sehr gespannt, wie man sich da einigen wird.
Wenn es um die Nähe der FPÖ zu weniger demokratiefreundlichen Regierungen geht, dann geht es da nicht nur um Viktor Orban in Ungarn. Die Freiheitliche Partei hat auch viele Verbindungen nach Russland. Und das macht der ÖVP offensichtlich Sorgen.
Wir wollen keine Abhängigkeit, insbesondere auch nicht von der Russischen Föderation. Das heißt, wir wollen die volle Souveränität Österreichs gegenüber jeglicher Einflussnahme aus dem Ausland. Und das heißt zudem, wir brauchen auch Verbündete.
Dass das mit einem Kanzler Kickl zumindest im Westen schwieriger werden könnte, zeigt sich schon jetzt. Deutschland zum Beispiel hat schon angekündigt, dann die Geheimdienstzusammenarbeit einzuschränken, so heißt es diese Woche aus Sicherheitskreisen. Das möchte die ÖVP natürlich verhindern, meint unser Kollege Oliver Dasgupta.
Also die ÖVP ist offensichtlich sehr daran interessiert, bestimmte Ministerien für sich zu behalten. Das sind Ministerien mit hohem Etat und hohem Personalstand, beispielsweise das Innenministerium. Darauf legen sie einfach Wert. Da geht es auch darum, dass sie da viele Parteigänger und Vertrauensleute haben. Und sie möchten natürlich auch gerne nach außen kommunizieren können, beispielsweise bei den Sicherheitsorganen. Macht euch keine Sorgen, wir kümmern uns ja noch darum. Die Kickl-Truppe hat auf den Sicherheitsapparat keinen direkten Einfluss.
Denn zu was Herbert Kickl fähig ist, wenn er dort an den Hebeln sitzt, das hat er schon 2018 als Innenminister demonstriert. Damals hat er einen beispiellosen Angriff auf den Verfassungsschutz gestartet, mit einer Razzia, die später für rechtswidrig erklärt wurde. Wir haben im Podcast ja schon öfter darüber berichtet, damals wurden Unterlagen beschlagnahmt und Mitarbeiter suspendiert. Es war einer der größten Skandale in der Geschichte des österreichischen Verfassungsschutzes.
Es gibt also doch noch eine Menge Knackpunkte zwischen ÖVP und FPÖ. Wie lange die Verhandlungen dauern werden und ob sie tatsächlich gelingen, das kann man zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht richtig sagen.
In jedem Fall kann man sagen, dass auch die neue zu bildende Regierung unter einem enormen Zeitdruck steht.
Denn am 15. Januar muss Österreich der EU eigentlich einen Plan übermitteln, wie es seinen Schuldenstand dieses Jahr in den Griff bekommen will. Sonst droht ein Defizitverfahren. Bislang hat die FPÖ allerdings überhaupt nicht klargemacht, wo sie ansetzen will, um zu sparen.
Weil die FPÖ ist ja in den vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, zu der Arbeiterpartei geworden. Also sie hat eigentlich in vielen Bereichen die Rolle eingenommen, die früher die Sozialdemokraten hatten.
Einsparungen, die die normalen Leute treffen würden, also zum Beispiel durch Kürzungen bei Sozialleistungen, sind also gar nicht im Sinne der Kernwählerschaft der FPÖ. Und immerhin sind genau am Streit um den Haushalt ja auch die Verhandlungen der Dreierkoalition zerbrochen.
Und das ist auch der Ausgangspunkt, an dem sich FPÖ und ÖVP wie auch immer jetzt abarbeiten müssen. Ja, wir haben wenig Spielraum, so oder so. Und man kann jetzt dieses Schuldenmachen sicher nicht ad infinitum weiterziehen.
Wobei auch denkbar ist, dass sich eine FPÖ-geführte Regierung überhaupt nicht ums Sparen kümmert.
Vielleicht werfen die das Geld mit beiden Händen raus und kümmern sich nicht um Defizitverfahren, kümmern sich nicht um Mahnungen der EU, nutzen das nur, um irgendwie einen populistischen Kurs zu fahren und zu sagen, ja, und wieder mal mischt sich die EU ein und wir Österreicher sagen immer noch, wie es bei uns in Österreich lang geht und wir lassen uns nichts dreinreden.
Was das langfristig für Österreichs Wirtschaft bedeuten würde, kann man sich schon ausmalen.
Wir müssen immer neue Schulden aufnehmen, Kredite aufnehmen, wo wir dann schlechtere Zinsen bekommen. Das wiederum schadet der Wirtschaft. Es schadet der Exportwirtschaft, wenn Österreich zu einem Land wird, das sich um EU-Standards gar nicht schert. Wir haben ja den Großteil unserer Exporte innerhalb der EU. Also das darf man ja alles nicht vergessen. Und ich denke, das kann man machen. Das ist auch Herbert Kickl und der FPÖ durchaus zuzutrauen, dass sie das so anlegen und jetzt gar nicht groß irgendwelche Sparpakete schnüren, die irgendwelchen Menschen wehtun. Aber das würde dann das Problem für eine nächste Regierung nochmal vergrößern.
Grundsätzlich sind ÖVP und FPÖ bei Wirtschaftsfragen erstmal relativ auf einer Linie. Vermögensbezogene Steuern lehnen sie ab, wollen stattdessen Steuern für Unternehmen senken. Große Einigkeit gibt es auch beim Thema Migration. Beide Parteien wollen die Asylzahlen nach unten drücken. Die FPÖ war dafür auch bereit, EU-Recht auszuhebeln. Da wird sich zeigen, wie sehr die ÖVP in Verhandlungen noch auf die Einhaltung internationaler Verpflichtungen hofft.
Wenn doch Geld gespart werden soll, dann ist wohl schon relativ klar, wo. Bei Leistungen für Migrantinnen und Migranten, bei Klimaschutzmaßnahmen oder auch bei Kosten für die Bildung. Wo es allerdings heftig knirschen könnte, das ist eben bei der Außen- und Sicherheitspolitik.
Wenn beispielsweise auf europäischer Ebene das nächste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen werden würde oder weitere Unterstützung für die Ukraine, dann sind das Themen, wo ich mir persönlich kaum vorstellen könnte, dass ein Bundeskanzler Herbert Kickl zustimmen könnte.
Unser Kollege Oliver Dasgupta sagt, um ihrer Linie treu zu bleiben, müsste die FPÖ eigentlich die Russland-Sanktionen blockieren, weil sie immer wieder dagegen gewettert hat.
Ansonsten könnte man das der FPÖ-Anhängerschaft wirklich eigentlich nicht gegenüber kommunizieren. Das, finde ich, ist bislang ein ganz großer Stolperstein für die möglichen Koalitionspartner.
Mit Sicherheit lässt sich also nicht vorhersehen, dass die Koalitionsgespräche gelingen. Auch Kickl hat ja offen damit gedroht, dass er es im Zweifel auf Neuwahlen ankommen lässt, wenn die ÖVP nicht genügend Eingeständnisse macht. Und von Neuwahlen würde wohl nur eine Partei profitieren, nämlich die FPÖ. Die könnte dann laut aktuellen Umfragen sogar auf 35% kommen.
Insofern, glaube ich, werden vor allem auch die ÖVP-Granten alles daran setzen, dass es nicht so weit kommt.
Ein Kanzler Herbert Kickl ist also tatsächlich so realistisch wie noch nie. Bei den liberalen Neos und den Sozialdemokraten scheint man noch gar nicht so richtig fassen zu können, was da gerade passiert.
Wenn man so ein bisschen in die Partei der Neos hineinhört, dann spürt man schon auch ein bisschen ein Entsetzen vor den Konsequenzen, die ihr Schritt da hatte. Weil es ist jetzt natürlich allen klar, dass es jetzt zappenduster wird, was weitere Regierungsbeteiligungen betrifft. Man gilt jetzt nicht gerade als verlässlicher Partner, so oder so.
Aber jetzt gibt es wohl erst einmal keinen Schritt zurück. Und nicht nur bei den anderen Parteien, auch in anderen Ländern schauen viele geschockt nach Österreich.
Bei uns in Deutschland zum Beispiel hat der Grünen-Chef Robert Habeck gesagt, Österreich sei ein abschreckendes Beispiel dafür, wie es nicht laufen dürfe. So ähnlich äußerte sich auch der Chef der CSU, Markus Söder. Denn auch bei uns stehen ja im Februar Neuwahlen an. Und einige fürchten wohl ein ähnliches Szenario wie in Österreich. Also, dass es den Parteien jenseits der Ränder nicht gelingt, Kompromisse zu finden.
Faktisch ist mit diesem Platzen dieses Bündnisses aus konservativen Sozialdemokraten und Liberalen ja die politische Mitte implodiert. Die ist zusammengebrochen. Und wenn sich Parteien der politischen Mitte angesichts dieser doch dramatischen Rahmenumstände nicht einigen können, was bedeutet das dann für die Zukunft?
Genau das fragen sich jetzt viele auch mit Blick auf die deutsche Bundestagswahl.
Weil dort müssen Parteien links und rechts der politischen Mitte absehbar auch sich irgendwie arrangieren. Dort müssen neben einem voraussichtlichen Wahlsieger CDU, CSU ja auch entweder Sozialdemokraten oder die Grünen sich an einen Tisch setzen. Aber wenn das in Österreich nicht klappt, wo ein Kanzler Kickl droht, wie soll das denn dann in Deutschland funktionieren? Und ich glaube aber, dass dieser Schock aus Wien durchaus die Akteurinnen und Akteure in Deutschland zum Nachdenken bringt.
Die FPÖ hat in den 90er Jahren mal den Slogan plakatiert: Wien darf nicht Chicago werden. Eine Anspielung auf die hohe Kriminalitätsrate in der US-Metropole.
In Zeiten wie diesen müsste man eher anders formulieren, nämlich Deutschland darf nicht Österreich werden. Also diese Warnung vor österreichischen Verhältnissen.
In Österreich werden wir jetzt womöglich sehen, was eine Regierung mit einem Rechtsaußenkanzler bedeutet und wie viel Schaden Herbert Kickl wirklich anrichten kann. Wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung mit rechtspopulistischen Regierungen. Aber bisher war die FPÖ immer Juniorpartner. Eine Bundesregierung unter Führung der Rechtsradikalen, das gab es noch nie.
Wir haben schon viele Podcast-Folgen dazu gemacht, was Herbert Kickl politisch plant, sollte er tatsächlich an die Spitze kommen. Jetzt, wo es vermutlich soweit ist, können Verfechter der Demokratie wohl nur darauf hoffen, dass der Koalitionspartner, also die ÖVP, bei allen rechtsstaatlichen Prinzipien standhaft bleibt. Und dass Österreichs Institutionen stark genug sind, um sich gegen mögliche Angriffe zu wehren.
Übergangsweise wird jetzt übrigens erstmal Außenminister Alexander Schallenberg das Kanzleramt übernehmen. Hatte er schon einmal, nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz damals. Mit politischem Chaos kennt er sich also immerhin schon aus.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de. Wer jetzt noch nicht genug hat von Österreichern, die über unsere Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgen, für den gibt es übrigens beim Spiegel noch einen neuen Podcast zum Weiterhören, oder Lucia?
Ja genau, bei unserem neuen Podcast Firewall vom Spiegel geht es jede Woche um spannende Wirtschaftskrimis und Skandale, die von meiner Kollegin Sandra Sperber im Gespräch mit Kollegen vom Spiegel nacherzählt werden. Den Podcast Firewall finden Sie ab sofort auf allen Plattformen und natürlich auch auf spiegel.de.
Und in der aktuellen Folge geht es auch schon um Jan Masalek, einen Inside Austria-HörerInnen natürlich bestens vertrauten Namen. Unbedingt reinhören.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns gerne auch ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 € pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.